Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem 16. und letzten Teil einer integralen Lesung von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Kaum ist Pons beerdigt, fallen die Erbschleicher wie Tiger in die Wohnung in der Rue de Normandie ein. Sie versiegeln Pons Sammlung und setzen seinen Freund Schmucke vor die Tür. Schmucke sucht daraufhin Zuflucht beim einzigen Menschen, der zu Pons Beerdigung gekommen ist, nämlich beim Theaterdiener Topinard. Der ehemalige Arbeitskollege der beiden Musiker hat durchschaut, welch krumme Dinge da gedreht werden, und er will Schmucke helfen. Doch die Erbschleicher sitzen am längeren Hebel, nur schon deshalb, weil sie, Zitat, durch ihre brutale Gier emporzukommen, alle miteinander verbandelt sind. Die Camusot de Marville, Pons einzige Verwandten, Comte Popinot, mit dessen Sohn Cécile Camusot de Marville verheiratet wurde, nachdem die Ehe nicht zustande kam, die Pons zu stiften versucht hatte, der Theaterdirektor Gaudissart, um nur die Einflussreichsten zu nennen. Und sie, diese feinen Leute, benehmen sich nicht weniger scheußlich als der Pöbel aus dem Marais, dem armen Viertel von Paris, als der schmierige Winkeladvokat Fraisier, die Concierge Madame Cibot, der Trüller Remonanc und wie sie alle heißen. Mit groben Drohungen hat man versucht, den Theaterdiener Topinard davon abzuhalten, Schmucke zu helfen. Aber als die vielleicht einzige ehrliche Haut in Balzacs Romankosmos, bringt er es nicht übers Herz, den gebrochenen Mann im Stich zu lassen, und er nimmt ihn bei sich auf. Cousin Pons oder die beiden Musiker. Es liest Thomas Douglas.
Eine wenig komfortable Einrichtung. Topinards Wohnung bestand aus einer Küche und zwei Kammern. In der ersten Kammer hielten sich die Kinder auf. Man sah zwei kleine Betten aus weißem Holz und eine Wiege. Die zweite Kammer war das Zimmer der Eheleute. Man aß in der Küche. Über dieser lag eine Dachkammer, 6 Fuß hoch und mit Zinkblech gedeckt. Eine Luke diente als Fenster. Man gelangte zu diesem Raum mit Hilfe einer Treppe aus rohem Holz, die in der französischen Zimmermannssprache die Müllerleiter heißt. Die Existenz dieses für einen Dienstboten bestimmten Zimmers erlaubte, die Behausung Topinards als vollständige Wohnung zu bezeichnen und mit einem Mietpreis von 400 Francs zu belegen. Im Eingang befand sich, um die Küche zu verbergen, ein überwölbter Windfang. Er empfing sein Licht durch ein rundes Fenster, das auf die Küche ging, und verdankte sein Dasein der Verbindung der Tür der ersten Kammer mit derjenigen der Küche, was im Ganzen 3 Türen ergab. Der Boden der 3 Räume war mit Fliesen gepflastert, die Wände waren mit scheußlichen Tapeten, die Rolle zu 6 Sous beklebt und mit sogenannten Kapuzinerkaminen geschmückt, die aufs Allergewöhnlichste holzfarbig angestrichen waren. Das war die Wohnung für 5 Personen, darunter 3 Kinder. Man sah allenthalben die tiefen Kratzer von den Händen der Kinder, sie reichten genauso hoch, als die Hände reichten. Reiche Leute können sich die Einfachheit der Kücheneinrichtung nicht vorstellen. Sie bestand aus einem Herd, einem Kessel, einem Bratrost, einem Kochtopf, 2 oder 3 Kannen und einer Kasserolle. Das irdene Geschirr in braunen und weißen Mustern hatte einen Wert von 12 Francs. Der Küchentisch diente zugleich als Esstisch. Das Mobiliar umfasste 2 Stühle und 2 Schemel. Unter dem Rauchfangherd befand sich der ganze Vorrat an Kohlen und Holz, und in einem Winkel stand der Zuber, in dem oft über Nacht die Wäsche der Familie in der Lauge lag. In dem Raum, den die Kinder bewohnten, waren Schnüre zum Trocknen der Wäsche gespannt, an den Wänden Plakate von Schauspielen und Zeichnungen aus Zeitungen, auch Prospekte von illustrierten Büchern angenagelt. Offenbar übernahm der älteste Sohn der Familie Topinard, dessen Schulbücher man in einer Ecke sah, den Haushalt, sobald um 6 Uhr die Eltern ihren Dienst im Theater antraten. In vielen Familien der unteren Klasse spielt ein Kind, das das 6. oder 7. Jahr erreicht hat, seinen Schwestern und Brüdern gegenüber die Rolle der Mutter. Man kann dieser kurzen Skizze entnehmen, dass die Topinards nach dem sprichwörtlich gewordenen Ausdruck arm, aber ehrlich waren. Topinard mochte 40 Jahre zählen, seine Frau 30. Ehemals war sie eine der schönsten Choristinnen und dem Vernehmen nach die Geliebte des Direktors gewesen, der als Vorgänger Gaudissarts bankrott machte. Das Ende dieses Direktors hatte die Wirkung gehabt, dass die schöne Lolotte mit Topinard eine Theaterehe einging. Sie hegte keinen Zweifel, dass Topinard in dem Augenblick, wo der Haushalt auf 150 Francs Einnahme rechnen konnte, seine Schwüre vor dem Standesbeamten wiederholen würde, sei es auch nur, um die Kinder, die er anbetete, zu legitimieren. Morgens, in den freien Stunden, nähte Madame Topinard für den Kostümfundus des Theaters. Das mutige Statistenpaar verdiente mit ungeheurer Arbeit jährlich 900 Francs. »Noch ein Stock«, sagte vom dritten an Topinard zu Schmucke, der in seinem Schmerz nicht einmal wusste, ob er aufwärts oder abwärts ging. Als der Statist, der wie alle arbeitenden Leute in weißes Leinen gekleidet war, die Tür zur Kammer öffnete, hörte man Madame Topinard rufen. »Ruhe, Kinder! Papa ist da!« Und da die Kinder ohne Zweifel mit ihrem Papa tun konnten, was sie wollten, fuhr das Älteste fort, in Erinnerung an den Zirkus auf einem Besenstiel als Pferd reitend einen Angriff zu befehligen, das Mittlere eine Blechflöte zu blasen, und das Jüngste lief, so gut es ging, der Heeresmacht nach. Die Mutter nähte an einem Kostüm. »Ruhe jetzt!« rief Topinard mit furchtgebietender Stimme. »Oder es setzt etwas!« »Man muss Ihnen das immer wieder sagen«, erklärte er Schmucke leise. Dann wandte er sich an die Schließerin und sagte, »Hier, mein Frauchen, bringe ich Monsieur Schmucke, den Freund des armen Monsieur Pons. Er weiß nicht, wohin er sich wenden soll und möchte bei uns wohnen. Ich habe ihm zwar gesagt, dass es bei uns nicht glänzend zugeht, dass wir im sechsten Stock hausen, dass wir ihm nur eine Dachkammer anbieten könnten, er will aber doch kommen.« Die Frau schob Schmucke einen Stuhl hin, und die Kinder stellten sich interessiert um den Fremden, um jene tiefgehende, stumme und ganz kurze Prüfung vorzunehmen, die allen Kindern eigentümlich ist. Sind doch Kinder ganz wie die Hunde mehr gewohnt, zu wittern als zu urteilen. Schmucke seinerseits betrachtete die hübsche Schar, unter der sich ein kleines, fünfjähriges Mädchen befand, dasselbe, das die Trompete blies und prächtige blonde Locken hatte. »Sie sieht wie eine kleine Deutsche aus«, sagte Schmucke und machte ihr ein Zeichen, zu ihm zu kommen. »Monsieur Schmucke würde sich da sehr unwohl fühlen«, meinte die Schließerin. »Wenn ich nicht die Kinder bei mir haben müsste, würde ich ihm unsere Kammer anbieten.« Sie öffnete die Kammer und ließ Schmucke eintreten. Dieser Raum war der Stolz der Familie. Das Mahagonibett schmückten Vorhänge aus blauem Baumwollstoff, die in weiße Fransen säumten. Derselbe blaue Stoff kehrte als Vorhang am Fenster wieder. Die Kommode, der Sekretär, die Stühle waren aus Mahagoni, aber reingehalten. Auf dem Kamin standen Uhr und Leuchter, offenbar Geschenke des Verflossenen, der bankrott gemacht hatte. Sein Bild, ein fürchterliches Bild von der Hand Pierre Grassous, hing über der Kommode. Die Kinder, die diesen Raum nicht betreten durften, versuchten neugierige Blicke hineinzuwerfen. »Hier wäre Monsieur Schmucke gut aufgehoben«, sagte die Schließerin. »Nein, nein«, antwortete Schmucke, »ich habe nicht mehr lange zu leben. Ich brauche nur einen Winkel zum Sterben.« Man verließ das Schlafzimmer und stieg in die Mansarde hinauf. Alsbald rief Schmucke, »das ist, was ich brauche. Bevor ich zu Pons zog, habe ich nie besser gewohnt als hier.« »Nun, man braucht nur ein Feldbett, zwei Matratzen, ein Kaltkissen, ein Kopfkissen, zwei Stühle und einen Tisch zu kaufen. Das kostet nicht das Leben, höchstens 150 Francs mit der Waschschüssel, dem Topf und einem kleinen Bettvorleger.« Alles wurde abgemacht, nur die 150 Francs fehlten. Schmucke dachte naturgemäß an das Theater, das zwei Schritte entfernt lag, und beschloss, angesichts der bedrückten Lage seiner neuen Freunde, den Direktor um sein Gehalt zu bitten. Er ging sofort hinüber und traf Gaudissart an. Der Direktor empfing ihn mit der zurückhaltenden Höflichkeit, die er seinen Künstlern gegenüber zur Schau trug, und war erstaunt über Schmuckes Verlangen. Indessen bei der Nachprüfung stellte es sich heraus, dass Schmucke in der Tat noch einen Monat Gehalt zu bekommen hatte.
»Oho, Teufel, mein Lieber«, meinte der Direktor. »Die Deutschen sind immer gute Rechner, sogar wenn sie weinen. Ich glaubte, Sie würden sich mit der Zuwendung von 1000 Francs zufrieden geben, dem Gehalt für ein ganzes Jahr.«
»Wir haben nichts bekommen«, sagte der gute Deutsche, »und wenn ich zu Ihnen komme, so geschieht es, weil ich ohne einen Centime auf der Straße sitze. Wem haben Sie die 1000 Francs gegeben?«
»Ihrer Pförtnerin.«
»Madame Cibot«, rief Schmucke aus, »sie hat Pons getötet, sie hat ihn bestohlen, sie hat seine Bilder verkauft. Sie wollte sein Testament verbrennen, sie ist eine Schurkin, ein Ungeheuer.«
»Aber, mein Guter, wie kommt es, dass Sie ohne einen Sou auf der Straße stehen, ohne Obdach in Ihrer Eigenschaft als Universalerbe? Das ist nicht logisch, wie wir sagen.«
»Man hat mich vor die Tür gesetzt. Ich bin Ausländer, ich kenne die Gesetze nicht.« »Armer Kerl«, dachte Gaudissart, der das wahrscheinliche Ende eines ungleichen Kampfes voraussah.
»Hören Sie«, sagte er zu Schmucke, »wissen Sie, was Sie zu tun haben?«
»Ich habe einen Vertreter für das Geschäftliche.«
»Gut. Finden Sie sich sofort mit den Erben ab. Sie werden von ihnen eine gewisse Summe und eine lebenslängliche Rente erhalten und ruhig leben.«
»Ich verlange nichts anderes«, antwortete Schmucke.
»Schön. Lassen Sie mich das für Sie in Ordnung bringen«,
sagte Gaudissart, dem Frisier am Abend vorher seinen Plan mitgeteilt hatte. Gaudissart hoffte, sich beim Abschluss dieser schmutzigen Angelegenheit die junge Gräfin Popinot und ihre Mutter zu verpflichten, und er sagte sich, dass er eines Tages mindestens Staatsrat sein werde. »Ich gebe Ihnen Vollmacht.«
»Gut, lassen Sie uns sehen. Zuerst hier«, sagte der Napoleon der Boulevardtheater, »hier sind 300 Francs.«
Er nahm 15 Goldstücke aus seiner Börse und hielt sie dem Musiker hin.
»Das ist für Sie. Es ist das Gehalt für 6 Monate im Voraus, das ich Ihnen gebe. Falls Sie vom Theater weggehen, können Sie es mir ja zurückgeben. Lassen Sie uns rechnen. Wie viel geben Sie im Jahr aus? Wie viel brauchen Sie, um glücklich zu sein? Los, los! Schaffen Sie sich ein Leben wie Sardan Apal!«
»Ich brauche nur einen Anzug für den Winter und einen für den Sommer.«
300 Francs«, sagte Gaudissart.
»Schuhe, 4 Paar.«
60 Francs«.
»Strümpfe?«
12 Paar, das macht 36 Francs.
6 Hemden.
6 Baumwollhemden, 24 Francs, ebenso viele Leinene, 48. Wir sagen 72. Wir haben nun 468, sagen wir 500 mit den Krawatten und den Taschentüchern und 100 Francs für das Waschenlassen, 600 Francs. Weiter, was brauchen Sie zum Leben? 3 Francs im Tag?
Nein, das ist zu viel.
Nun, Sie brauchen auch Hüte, das macht 1500 Francs und 500 Francs Miete, 2000. Wollen Sie, dass ich Ihnen eine lebenslängliche, wohlverbürgte Rente von 2000 Francs verschaffe?
Und mein Tabak?
2400 Francs. Ei, Papa Schmucke, Sie nennen das Tabak? Gut, Sie sollen ihn haben, Ihren Tabak. Das macht also 2400 Francs Rente.
Das ist nicht alles. Ich will einen Betrag in bar.
Abstandsgeld, natürlich, diese Deutschen. Das nennt sich naiv, alter Eulenspiegel, dachte Gaudissart. Wie viel wollen Sie? Wiederholte er. Aber dann ist Schluss.
Ich muss eine heilige Schuld begleichen.
Eine Schuld, sagte sich Gaudissart. Was für ein Spitzbube. Der ist schlimmer als ein Sohn aus gutem Hause. Er wird noch Wechsel erfinden. Ich muss ein Ende machen. Dieser Fräsier hat nicht viel Menschenkenntnis. Was für eine Schuld, mein Guter. Lassen Sie hören.
Es gibt nur einen Menschen, der mit mir um Pons weinte. Er hat eine reizende kleine Tochter mit wundervollem Haar. Es war mir, als sehe ich den Genius meines armen Deutschlands, das ich niemals hätte verlassen sollen. Paris ist nicht gut zu den Deutschen, man macht sich über sie lustig, sagte er mit der Kopfbewegung eines Mannes, der die schlechte Welt zu durchschauen glaubt.
Er ist verrückt, sagte sich Gaudissart,
und das Mitleid für den harmlosen Musiker trieb ihm eine Träne ins Auge. Oh, Sie verstehen mich, Herr Direktor. Nun, der Mann mit dem kleinen Mädchen ist Topinard, der das Orchester bedient und die Lampen anzündet. Pons liebte ihn und half ihm. Er allein folgte dem Sarg meines einzigen Freundes zur Kirche, zum Friedhof. Ich will 3000 Francs für ihn und 3000 Francs für das kleine Mädchen.
Armer Kerl, sagte sich Gaudissart.
Der rücksichtslose Emporkömmling war gerührt von diesem Edelmut und dieser Dankbarkeit für etwas, was in den Augen der Welt nichts bedeutete. In den Augen dieses Lamm Gottes aber wichtiger war als alle Siege der Eroberer. Gaudissart verbarg ein gutes Herz, eine gute Veranlagung unter seiner Eitelkeit, unter seiner brutalen Gier, emporzukommen und so hoch zu steigen wie sein Freund Popinot. Er strich also das voreilige Urteil über Schmucke und ging auf dessen Seite über.
»Sie werden das alles bekommen, aber ich werde noch mehr tun, mein lieber Schmucke. Topinard ist ein rechtschaffender Mann.«
»Ja, das habe ich vorhin gesehen, in seinem armseligen Haushalt, wo er mit seinen Kindern ein zufriedenes Leben führt.«
»Ich werde ihm die Stelle des Kassierers geben, denn der alte Baudron verlässt mich.«
»Oh, Gott segne Sie«, rief Schmucke.
»Nun, mein guter, wackerer Schmucke, kommen Sie heute Abend um 4 Uhr zum Notar Berthier. Alles wird bereit sein und Sie sollen für den Rest Ihrer Tage ohne Sorgen leben können. Sie erhalten Ihre 6000 Francs und Sie werden bei gleichem Gehalt unter Garangeau tun, was Sie unter Pons getan haben.«
»Nein«, sagte Schmucke, »ich werde nicht mehr lange leben. Ich habe zu nichts mehr Lust, ich fühle mich angegriffen.«
»Armes Schaf«, sagte sich Gaudissart und grüßte den Deutschen, der sich zurückzog.
Aber schließlich lebt man von Koteletts, oder wie der famose Béranger sagt, »arme Schafe, stets wird man euch scheren.« Und er summte diese politische Weisheit vor sich hin, um seine Ergriffenheit zu verscheuchen.
»Lass meinen Wagen vorfahren«,
sagte er zu seinem Bürodiener. Dann ging er hinunter und rief dem Kutscher zu,
»Rue de Hanovre!«
Sein Ehrgeiz hatte wieder die Oberhand gewonnen. Gaudissart sah sich schon als Staatsrat.
Schluss.
Schmucke kaufte unterdessen Blumen und Kuchen und eilte nahezu fröhlich zu den Kindern Topinards.
»Ich bringe Geschenke«, sagte er mit einem Lächeln.
Dieses Lächeln war das erste, das seit 3 Monaten auf seine Lippen trat, und wer es gesehen hätte, wäre davon erschüttert gewesen.
»Ich gebe Sie unter einer Bedingung.« »Sie sind zu gut, Missy Schmucke«, sagte die Mutter.
»Das kleine Mädchen soll mich küssen und sich die Blumen ins Haar stecken und sie flechten, wie es die kleinen Mädchen in Deutschland tun.«
»Olga, mein Kind, tue alles, was der Monsieur wünscht«, sagte die Schließerin mit strenger Miene. »Schelten Sie meine kleine Deutsche nicht«, rief Schmucke, der in dem Kind sein liebes Deutschland sah.
Topinard trat ein und sagte, »Der ganze Kram kommt auf den Schultern von 3 Dienstmännern.«
»Oh, mein Freund«, sprach der Deutsche, »hier sind 200 Frauen, um alles zu bezahlen. Aber Sie haben eine nette Frau. Sie werden sie doch heiraten, nicht wahr? Ich gebe euch 1000 Écu. Das kleine Mädchen bekommt eine Mitgift von 1000 Écu, die ich auf seinen Namen hinterlegen werde. Und Sie werden nicht länger Statist sein. Sie werden Kassierer des Theaters.«
»Ich? An Vater Baudrons Stelle?«
»Ja. Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Monsieur Gaudissart.«
»Oh, da möchte man ja vor Freude verrückt werden. Ha, was glaubst du, Rosalie, wie die im Theater sich ärgern werden?«
»Aber eines geht nicht«, sagte er dann. »Unser Wohltäter kann doch nicht in einer Mansarde wohnen.«
»Ach, wegen der paar Tage, die ich noch zu leben habe«, erwiderte Schmucke, »dafür ist es gerade gut. Lebt wohl, ich gehe zum Friedhof, um nachzusehen, was man mit Pons gemacht hat, und Blumen für sein Grab zu bestellen.«
Madame Camusot de Marville war die Beute größter Aufregungen. Frisier beriet bei ihr mit Godeschal und Berthier. Der Notar Berthier und der Sachwalter Godeschal hielten das von 2 Notaren vor 2 Zeugen aufgesetzte Testament für unanfechtbar, der klaren Form wegen, in die es Leopold Hannequin gebracht hatte. Nach der Meinung des ehrenwerten Godeschal würde Schmucke, auch wenn sein jetziger Ratgeber ihn zu täuschen verstand, schließlich doch die Wahrheit erfahren. Sofort würde einer jener Anwälte einspringen, die begierig, sich auszuzeichnen, gern bereit sind, den Edelmütigen, den Uneigennützigen zu spielen. Die beiden Beamten verließen also die Präsidentin mit dem Rat, Frisier, über den sie Erkundigungen eingezogen hatten, zu misstrauen. Unterdessen setzte Frisier, der der Versiegelung beigewohnt hatte, im Zimmer des Präsidenten eine Vorladung auf. Auf Veranlassung der beiden Juristen hatte Madame de Marville ihn dort Platz nehmen lassen. Sie sehen die Angelegenheit für zu schmutzig an, als dass ein Präsident sich damit befassen dürfe, wie sie sagten. Sie hatten Madame de Marville ihre Meinung sagen wollen, ohne dass Frisier zuhörte.
»Nun, wo sind die Herren?« fragte der ehemalige Advokat von Mont. »Fort! Mit der Bemerkung, ich solle auf die Angelegenheit verzichten«, antwortete Madame de Marville. »Verzichten«, sagte Frisier mit unterdrückter Wut. »Hören Sie, Madame«, und er las ihr folgendes Aktenstück vor. »Auf Ersuchen von«, und so weiter. Ich übergehe den Wortschwall. »In Anbetracht dessen, dass bei dem Herren Präsidenten des Gerichts erster Instanz von den Notaren Leopold Hannequin und Alexander Crottat, beide in Paris, in Gegenwart der Zeugen Brunner und Schwab, fremder Nationalität, wohnhaft in Paris, ein Testament niedergelegt wurde, in dem der verstorbene Pons zum Nachteil des Ansuchers seines natürlichen und gesetzlichen Erben zum Vorteil eines gewissen Schmucke deutscher Nationalität über seinen Besitz verfügt hat. In Anbetracht dessen, dass der Ansucher Beweis führen will, dass das Testament das Ergebnis einer verdächtigen Beeinflussung und gesetzlich nicht zulässiger Schliche ist, dass Personen in hervorragender Stellung bezeugen können, dass die Absicht des Erblassers war, sein Vermögen Mademoiselle Cécile, der Tochter des genannten Monsieur de Marville, zu hinterlassen. Und dass das Testament, dessen Ungültigkeitserklärung der Ansucher verlangt, der Schwäche des Erblassers entrissen worden ist, als er sich bereits nicht mehr im Besitz seiner Sinne befand. In Anbetracht dessen, dass genannter Schmucke in der Absicht, Universalerbe zu werden, den Erblasser in privater Gefangenschaft hielt, dass er die Familie hinderte, bis zum Bett des Toten vorzudringen und dass er sich nach erreichtem Erfolg notorischen Handlungen der Undankbarkeit überließ, zum Unwillen des Hauses und aller Leute des Viertels, die zufällig Zeugen wurden, weil sie dem Pförtner des Sterbehauses die letzten Ehren erwiesen. In Anbetracht dessen, dass noch schwerer wiegende Tatsachen, deren Beweise der Ansucher in diesem Augenblick beschafft, vor den Herren Richtern werden ausgebreitet werden, habe ich, der unterzeichnete Gerichtsvollzieher, und so weiter, den genannten Schmucke mündlich aufgefordert, vor den Herren Richtern der ersten Kammer zu erscheinen und die Mitteilung in Empfang zu nehmen, dass das von den Notaren Hannequin und Crottat übergebene Testament als Ergebnis offensichtlicher Beeinflussung für null und nichtig erklärt werden wird. Auch habe ich außerdem gegen die Eigenschaft und Befähigung zum Universalerben, auf die sich der genannte Schmucke berufen könnte, Einspruch erhoben in der Voraussicht, dass der Ansucher, wie er es in der Tat durch seine Eingabe vom heutigen Tag getan hat, zu Händen des Herrn Präsidenten gegen die von dem genannten Schmucke verlangte Ermächtigung zum Antritt des Testaments Protest erheben werde, und habe ich eine Abschrift des Gegenwärtigen hinterlassen, deren Kosten sich belaufen auf...« und so weiter.
Ich kenne den Mann, Madame. Wenn er dieses Briefing gelesen hat, wird er auf einen Vergleich eingehen. Er wird Tabareau zu Rat ziehen. Tabareau wird ihm empfehlen, unsere Vorschläge anzunehmen. Geben Sie ihm 1000 Francs Leibrente?
Gewiss, ich möchte so bald wie möglich in die Lage kommen, die erste Rate zu bezahlen.
Alles wird binnen 3 Tagen in Ordnung sein. Die Vorladung wird ihn erreichen, solange er noch von seinem Schmerz betäubt ist, denn er trauert um Pons, der arme Mann. Er hat diesen Verlust sehr ernst genommen.
»Kann die Vorladung, wenn sie erlassen ist, wieder zurückgenommen werden?« fragte die Präsidentin.
»Gewiss, man kann immer darauf verzichten.«
»Nun gut, Monsieur Frisier«, sagte Madame Camusot, »nehmen Sie die Sache in die Hand, versuchen Sie es wenigstens. Die Erbschaft, die Sie mir zugesichert haben, ist der Mühe wert. Ich habe übrigens die Sache mit dem Rücktritt Vitels geregelt, aber Sie müssen Vitel seine 60.000 Francs Anteil an den Werten der Erbschaft Pons auszahlen. Sie sehen, wir müssen Erfolg haben.«
»Sie haben sein Rücktrittsgesuch in der Tasche?«
»Ja, Monsieur Vitel vertraut Monsieur de Marville.«
»Nun, Madame, ich habe Sie bereits um 60.000 Francs erleichtert, die ich dieser gemeinen Pförtnerin der Cibot geben zu müssen glaubte. Aber es liegt mir noch daran, den Tabakladen für Madame Sauvage zu erhalten, ferner für meinen Freund Paulin die freie Stelle als leitender Arzt am Krankenhaus der Cansevoix.«
»Natürlich, alles ist erledigt.«
»Nun, dann ist alles gesagt. Jedermann ist in dieser Angelegenheit auf Ihrer Seite, auch Gaudissart, der Theaterdirektor, den ich gestern aufgesucht habe. Er hat mir versprochen, den Statisten, der unsere Pläne stören könnte, unschädlich zu machen.«
»Oh, ich weiß. Monsieur Gaudissart steht ganz im Bann der Popinot.«
Frisier ging. Unglücklicherweise traf er Gaudissart nicht und die verhängnisvolle Vorladung wurde vom Stapel gelassen.
20 Minuten, nachdem Frisier gegangen war, teilte Gaudissart der Präsidentin seine Unterhaltung mit dem armen Schmucke mit, und alle habgierigen Leute werden ihre Freude so gut verstehen, wie die Ehrlichen sie verabscheuen werden. Die Präsidentin war mit allem einverstanden. Sie war dem Theaterdirektor unendlich dankbar dafür, dass er ihr durch seine Bemerkungen, die sie durchaus richtig fand, alle Gewissensbisse nahm.
»Madame«, sagte Gaudissart, »ich glaube, der arme Teufel würde nicht wissen, was er mit seinem Reichtum anfangen soll. Er ist ein Geschöpf von biblischer Einfachheit. Das ist naiv, das ist deutsch. Man muss ihn ausstopfen, man muss ihn unter Glas setzen wie einen kleinen Jesus aus Wachs. Bereits seine 2500 Francs Rente bringen ihn in Verwirrung und sie verführen ihn zur Ausschweifung.«
»Es zeugt von einem edlen Herzen«, sagte die Präsidentin, »diesen Burschen zu bereichern, der um unseren Cousin trauert. Aber ich bedauere den kleinen Zwist, der uns entzweit hat, Pons und mich. Wäre er wiedergekommen, so würde ihm alles vergeben worden sein, wenn Sie wüssten, wie er meinem Mann fehlt. Monsieur de Marville war in Verzweiflung, dass er keine Todesanzeige erhalten hatte, denn er pflegt die Familienpflichten. Er hätte dem Gottesdienst, dem Zug, der Beerdigung beigewohnt, und ich selbst, ich wäre zur Messe gegangen.«
»Nun, Verehrteste«, sagte Gaudissart, »beleben Sie, die Verhandlung vorzubereiten. Um 4 Uhr bringe ich Ihnen den Deutschen. Empfehlen Sie mich dem Wohlwollen Ihrer reizenden Tochter, der Madame Comtesse de Popinot. Sie möge meinem erlauchten Freund, Ihrem guten und ausgezeichneten Vater, dem großen Staatsmann, sagen, wie sehr ich allen seinen Angehörigen ergeben bin, damit er mir seine wertvolle Gunst erhalte. Seinem Onkel, dem Richter, verdanke ich mein Leben und ihm verdanke ich mein Vermögen. Ich möchte wie Sie und Ihre Tochter das Ansehen haben, das den einflussreichen und gutgestellten Leuten zufällt. Ich will das Theater aufgeben und ein ernsthafter Mensch werden.«
»Das sind Sie schon, Monsieur«, sagte die Präsidentin.
»Anbetungswürdige«, rief Gaudissart, während er Madame de Marville die hagere Hand küsste.
Um 4 Uhr fanden sich in dem Arbeitszimmer von Monsieur Berthier, dem Notar, nacheinander ein Frisier, der Leiter der Verhandlung, Tabareau, der Bevollmächtigte Schmuckes, und Schmucke selbst, den Gaudissart mitbrachte. Frisier hatte dafür gesorgt, dass die ausbedungenen 6.600 Francs, die erste Rate der Lebensrente, in Banknoten auf dem Schreibtisch des Notars dem Deutschen in die Augen stachen. Und in der Tat, in der Verwirrung, so viel Geld zu sehen, schenkte Schmucke der Vorlesung des Aktenstückes nicht die geringste Aufmerksamkeit. Der arme Mann, den Gaudissart bei der Rückkehr vom Friedhof, wo er sich mit Pons unterhalten und ihm gelobt hatte, sich mit ihm zu vereinigen, aufgegriffen hatte, war nicht mehr im vollen Besitz seiner Geisteskräfte. Sie waren durch so viele Erschütterungen schon arg mitgenommen. Er achtete nicht auf die Präambel der Urkunde, in der es hieß, dass er durch den Gerichtsvollzieher Tabareau als seinen Bevollmächtigten und Ratgeber vertreten werde, und in der die Ursachen des durch den Präsidenten im Interesse seiner Tochter angestrengten Prozesses aufgezählt wurden. Der Deutsche spielte eine traurige Rolle, denn indem er das Schriftstück unterzeichnete,
gab er den ungeheuerlichen Aussagen Frisiers einen Rechtsgrund. Aber er war so froh, das Geld für die Familie Topinard zu erhalten und so glücklich, seinen kleinen Einfällen gemäß den einzigen Menschen, der Pons liebte, bereichern zu können, dass er nicht ein Wort von der Beweisführung hörte. Mitten in der Verhandlung trat ein Gehilfe ins Zimmer. »Es ist draußen«, sagte er zu seinem Herrn, »ein Mann, der Monsieur Schmucke sprechen will.« Auf ein Zeichen von Frisier hin zuckte der Notar bedeutungsvoll mit den Achseln. »Stören Sie uns doch nicht, wenn wir Akten unterschreiben. Fragen Sie nach dem Namen dieses Fremden. Ist es ein Mann oder ein Herr? Ist es ein Gläubiger?« Der Gehilfe kam zurück und sagte, »er will durchaus Monsieur Schmucke sprechen.« »Sein Name?« »Er heißt Topinard.«
»Ich gehe hinaus. Unterschreiben Sie ruhig«, sagte Gaudissart zu Schmucke. »Bringen Sie es zu Ende. Ich werde sehen, was er von uns will.«
Gaudissart hatte Frisier verstanden, und jeder von ihnen witterte eine Gefahr.
»Was willst du hier?« fragte der Direktor den Statisten. »Du willst also nicht Kassierer werden. Die erste Tugend eines Kassierers ist Verschwiegenheit.«
»Herr Direktor,
kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Du wirst es nie zu etwas bringen, wenn du dich in die anderer Leute mischst.«
»Herr Direktor, ich will kein Brot essen, von dem mir jeder Bissen im Halse stecken bleiben wird.«
»Monsieur Schmucke!«
rief er. Schmucke, der unterschrieben hatte und sein Geld in der Hand hielt, kam auf den Ruf Topinards. »Hier, für die kleine Deutsche und für Sie!« »Oh, mein lieber Monsieur Schmucke, Sie haben ungeheuer bereichert, Leute, die Ihnen die Ehre rauben wollen. Ich habe das dazu einem ehrlichen Mann, einem Anwalt, der diesen Frisier kennt, gebracht, und er sagt, Sie sollen so viel Ruchlosigkeit bestrafen, indem Sie den Prozess annehmen. Tun Sie es, und Ihre Feinde werden sich zurückziehen. Lesen Sie!« Und der unvorsichtige Freund gab ihm die Zustellung, die auf Schmucke in der Cité Bordin lautete. Schmucke nahm das Papier, las es und sah, dass man ihn so behandelt hatte, wie er, der nichts von den Kniffen des Rechtsverfahrens verstand, es verdient hatte. Das versetzte ihm den Todesstreich, das Herz zog sich ihm zusammen. Topinard fing Schmucke in seinen Armen auf. Sie befanden sich jetzt beide unter der Tür des Notars. Ein Wagen fuhr vorüber, Topinard ließ den Deutschen einsteigen, der die Schmerzen eines schweren Blutandranges zum Gehirn erlitt. Seine Sehkraft war getrübt, aber der Musiker hatte noch die Kraft, Topinard das Geld hinzuhalten. Schmucke erlag diesem ersten Anfall nicht, aber er fand den Verstand nicht wieder. Er machte nur bewusstlose Bewegungen, er aß nichts. Er starb nach 10 Tagen, ohne sich zu beklagen, denn er sprach nicht mehr. Er wurde von Madame Topinard gepflegt und im Stillen beerdigt, Seite an Seite mit Pons. Dafür sorgte Topinard, die einzige Person, die dem Leichenzug des Sohnes Germaniens folgte. Frisier, der zum Friedensrichter ernannt wurde, ist in dem Hause des Präsidenten sehr intim und sieht sich von der Präsidentin sehr geschätzt. Sie ließ nicht zu, dass er die Tochter Tabarots heiratete. Sie verspricht dem geschickten Mann unendlich viel Besseres. Sie verdankt ihm, wie sie sagt, nicht nur den Erwerb der Wiesen von Marville und das Landhaus, sondern auch die Ernennung des Präsidenten zum Abgeordneten bei den allgemeinen Neuwahlen von 1846. Jedermann wünscht gewiss zu erfahren, was aus der Heldin dieser Geschichte wurde, die leider in ihren Einzelheiten zu wahrheitsgetreu ist und beweist, dass die große gesellschaftliche Kraft im Charakter liegt. Ihr erratet, o Liebhaber, Kenner und Händler, dass es sich um die Sammlung des guten Pons handelt. Es wird genügen, einer Unterhaltung bei Popinot beizuwohnen, der vor wenigen Tagen seine prachtvolle Sammlung Freunden zeigte. »Herr Graf«, sagte ein hochstehender Ausländer, »Sie besitzen Schätze?« »Oh, Milord«, meinte Comte Popinot bescheiden, »was Bilder anlangt, so kann niemand, ich sage nicht nur in Paris, sondern auch in Europa, sich Hoffnung machen, mit einem Unbekannten in Wettbewerb zu treten, einem Juden namens Elimagus, einem verrückten Greis, dem ersten aller Bildernarren. Er hat 101 Bilder zusammengebracht, die den Liebhabern den Mut nehmen können, Galerien anzulegen. Frankreich sollte 7 bis 8 Millionen opfern und diese Sammlung beim Tod des reichen Kauzes erwerben. Was die Raritäten anlangt, so verdient meine Sammlung eher, dass man von ihr spricht. Aber wie konnte ein Mann, der so beschäftigt ist wie Sie, dessen ursprünglicher Reichtum in ehrlichem Handel erworben wurde, im Drogenhandel, unterbrach Popinot, wie hat er sich noch weiter um seine Drogen kümmern können, wollen Sie sagen? Nein, antwortete der Fremde, aber wo nehmen Sie die Zeit zum Suchen her? Die Raritäten kommen nicht zu Ihnen. Mein Schwiegervater besaß schon, sagte die Gräfin Popinot, den Grundstock einer Sammlung. Er liebte die Künste, die schönen Werke, aber der größte Teil dieser Reichtümer stammt von mir.
»Von Ihnen, gnädige Frau, so jung und schon solche Laster?« fragte ein russischer Fürst.
»Die Russen sind in solchem Grade Nachahmer, dass alle Krankheiten der Zivilisation bei ihnen ihre Auferstehung feiern. Die Sammlerwut ist in Petersburg zur Tollheit geworden und hat zur Folge, dass dank dem Mut, der diesem Volk eigen ist, die Russen für den Artikel, wie Remonenc sagen würde, die Preise aufs Äußerste hinaufgetrieben haben. Fortan ist das Sammeln unmöglich geworden, und der Fürst war lediglich zum Sammeln in Paris. »Fürst«, sagte die Gräfin, »dieser Schatz ist mir als Erbteil eines Cousins zugefallen, der mich sehr liebte und der 40 und einige Jahre seit 1805 damit zugebracht hat, in allen Ländern und besonders in Italien Meisterwerke zusammenzubringen.« »Und wie heißt er?« fragte Milord. »Pons«, sagte der Präsident Camusot. »Er war ein reizender Mensch«, flötete die Präsidentin in ihren höchsten Tönen. »Geistvoll, originell und dazu voller Herz. Diesen Fächer, den Sie bewundern, Milord, der Madame de Pompadour gehört hat, brachte er mir eines Tages mit einer reizenden Bemerkung, die Sie wiederholen, Sie mir erlassen werden.« Und sie sah ihre Tochter an.
»Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Madame«, bat der russische Fürst.
»Die Bemerkung war den Fächer wert«, lautete die Antwort, die längst Stereotyp geworden war. »Er sagte zu meiner Mutter, es sei wohl an der Zeit, dass das, was in den Händen des Lasters gewesen war, nun in die Hände der Tugend gelangen sollte.« Der Milord sah Madame Camusot de Marville mit einer zweifelnden Miene an, was für eine so dürre Frau außerordentlich schmeichelhaft war. »Er aß 3 oder 4 Mal in der Woche bei mir«, erzählte sie. »Er liebte uns so sehr, denn wir wussten ihn zu schätzen, und es gefällt den Künstlern bei denen, die ihren Geist würdigen. Mein Mann war übrigens sein einziger Verwandter. Und als Monsieur de Marville diese Erbschaft, die er nicht im geringsten erwartete, zufiel, hat es der Comte Popinot vorgezogen, alles auf einmal aufzukaufen, statt zuzulassen, dass die Sammlung versteigert wird. Und auch wir wollten sie lieber im Ganzen verkaufen, denn es ist so schrecklich, die schönen Dinge verstreut zu sehen, an denen der liebe Cousin so viel Freude gehabt hatte. Elimagus hat sie damals geschätzt, und so, Milord, konnte ich das von ihrem Onkel gebaute Landhaus erwerben, in dem sie zu sehen uns ein Vergnügen und eine Ehre wäre.« Der Kassierer des Theaters, das nach dem Rücktritt Gaudissarts seit einem Jahr in andere Hände überging, ist immer noch Monsieur Topinard. Aber Monsieur Topinard ist finster und menschenfeindlich geworden und spricht wenig. Man meint, er habe ein Verbrechen begangen, und den schlechten Witzbolden des Theaters zufolge rührt sein Kummer daher, dass er Lolotte geheiratet habe. Der Name Fraisier versetzt dem ehrlichen Topinard einen Stoß. Man wird es vielleicht seltsam finden, dass die einzige Seele, die Pons und Schmuckes würdig war, aus der untersten Versenkung eines Boulevardtheaters auftauchte. Madame Remonenc will sich, von der Weissagung der Madame Fontaine erschüttert, nicht auf das Land zurückziehen. Sie bleibt in ihrem wundervollen Laden am Boulevard de la Madeleine. Sie ist inzwischen zum zweiten Mal Witwe. Der Auvergnate stellte, nachdem er im Ehevertrag alle Habe dem Überlebenden hatte zusprechen lassen, ein kleines Glas Vitriol in Reichweite seiner Frau auf und hoffte auf eine Verwechslung. Da seine Frau in einer vortrefflichen Eingebung das Gläschen irgendwo anders hinstellte, trank Remonenc es seinerseits aus.
Thomas Douglas las den 16. und letzten Teil aus »Cousin Pons« oder »Die beiden Musiker« von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake. Technik Tom Willen. Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner. Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Sie können diese Lesung im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zu diesem Roman. Und nächsten Dienstag erwartet Sie in der Lesung im 2 dann ein satirisches Glanzstück aus der Feder des deutschen Nervenarztes und Schriftstellers Oskar Panizza. Aus dem Tagebuch eines Hundes, gelesen von Jodok Seidel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.